Etia Latoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ETL Atoga informiert. Und diesmal geht es um euer Bestes, nämlich Geld. Es geht um euer Geld. Und wir haben wirtschaftliche Veränderungen. Wir haben das Thema Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Wir haben das Thema Mindestlohn in der Gastronomie. Und wir haben das Thema steigende Preise. So, und auf der anderen Seite haben wir vielleicht eine begrenzte oder nur eine begrenzte Akzeptanz bei unseren Gästen. Wir haben, und das haben wir ja in vergangenen Jahren schon gelernt, wenn es mit der Mehrwertsteuer hoch oder runter gegangen ist, erstmal Verunsicherung am Markt. Das war noch nie gut und hat immer wieder dazu geführt, dass die Gäste erstmal Konsumverzicht üben. Das heißt, das erste Quartal ist immer schwierig an der Stelle. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen heute als Gesprächspartner, der das Thema Zahlen quasi zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht hat. Und zwar nicht im Sinne von hinterher drauf gucken, was mal gewesen sein könnte, wie man das vielleicht aus der Buchhaltung her kennt. Also nicht derjenige, der beim Autofahren permanent den Rückspiegel fixiert hat, sondern jemand, der einen Blick durch die Windschutzscheibe riskiert und dabei versucht, Unternehmen mit den Zahlen hin als Lotse zum Gewinn, hat es mal der große Controlling-Papst Horvath zum Ausdruck gebracht. Controlling als Lotse zum Gewinn. Genau das macht er bevorzugt für Gastronomie und Hotellerie und eben auch aus meiner Heimat in Österreich. Herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian, und heute hier in den Talk mit mir einsteigst.
Ja, danke, Erich. Finde es schön, dass du Zahlen zu meinem Lebensmittelpunkt gemacht hast. Das ist im professionellen Sinne sicher so, im privaten nicht ganz, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, was nicht Thema des heutigen Tages ist.
Das stimmt. Dem sei noch hinzugefügt, Christian, völlig untypisch für einen Österreicher, bewegt sich auch gern über Wasser. Also von daher, wer das rausfinden möchte, hat genug Möglichkeiten, nicht Gegenstand der heutigen Unterredung. Christian, wie ist denn, vielleicht noch kurz zu dir, wie bist du dazu gekommen, insbesondere Zahlenwerk in der Gastronomie und Hotellerie so detailliert zu zerlegen? Was machst du da eigentlich und wie hilfst du mit Controlling und wem hilfst du?
Ich komme eigentlich aus dem Großkonzernumfeld in Österreich, habe dort Controlling-Werkzeuge lernen dürfen, danach im größeren Mittelstand in Österreich genau diese Dinge dann auch operativ hands-on angewandt und habe mich vor knapp 7 Jahren selbstständig gemacht, damit die Werkzeuge, die in großen Unternehmen zum Einsatz kommen, auch, wie es ein Freund gesagt hat, mit niederschwelligen Tools an kleinen und mittelgroßen zur Verfügung zu stellen, sodass auch kleine Unternehmen Zugriff auf diese Möglichkeiten haben. Und genau hier den Gewinn vor Augen haben und dorthin steuern können, wohin sie auch steuern möchten. Und genau dieser Zugang hat mich durch einen Zufall in die Gastronomie gebracht. Nicht nur, weil ich gerne vor dem Teller sitze, sondern auch, weil sich darin die ersten Kunden von uns ergeben haben und wir seit mittlerweile 7 Jahren hier eine sehr gute Kompetenz aufgebaut haben mit der FBX Vienna. Und kleine, mittlere, aber auch ganz große Einzelgastronomien in Österreich, Deutschland und der Schweiz betreuen dürfen.
Das versuchen wir ja auch gemeinsam dann in Deutschland zu machen. Vielleicht einmal einen Blick, weil du gerade Österreich und Schweiz angesprochen hast. Wie ist denn aktuell die Lage in der Alpenrepublik? Wie geht's der Gastronomie und Hotellerie da?
Da muss man gut unterscheiden. Die Gastronomie und Hotellerie in Österreich, die sind grundsätzlich mal, meines Erachtens zumindest, sehr investitionsfreudig, auch getrieben durch den sehr intensiven Tourismus, insbesondere auch in Westösterreich. Diese Investitionsfreudigkeit resultiert oder hat resultiert mit einem relativ hohen Verschuldungsgrad, auch aus der Corona-Zeit kommend. Und dieser Verschuldungsgrad drückt momentan bei den gestiegenen Zinsen sehr auf die Ergebnisse. Und das ist ein Spezifikum in der Hotellerie. In der Gastronomie ist die österreichische Landschaft ganz ähnlich wie in der deutschen, sehr wirtschaftlich getrieben momentan. Die Gäste konsumieren weniger als noch vor ein, zwei, drei Jahren, wenngleich es nicht ganz so dramatisch ist wie in Deutschland, wo das Konsumverhalten so sehr zurückgegangen ist. Also ja, die Situation ist angespannt, in der Hotellerie mehr als nur angespannt, in der Gastronomie einfach angespannt, drücke ich mal so aus.
Ich bleibe mal kurz bei dem Beispiel Hotellerie, weil du das gerade gesagt hast. Hier habe ich ja, treffen mir mehrere Fakten aufeinander. Da habe ich auf der einen Seite dieses hohe gebundene Kapital. Du sagst ja auch hauptsächlich fremdfinanziert. Das heißt, damit geht eine gewisse Unfreiheit einher oder andersrum. Auf die Marge ist im Besonderen zu achten, um die Kapitaldienstfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ist das, wo du sagst, hier liegt vor allem für die Hotellerie die Herausforderung in 2026 und was siehst du als Herausforderung in der Gastronomie?
Dieses Thema Finanzierungskosten und eben Kapitaldienstfähigkeit, ja, das ist das Hauptthema in der Hotellerie. Allerdings auch, was wir sehen, ist, dass das Buchungsverhalten, / das Konsumverhalten in der Hotellerie sich sehr stark geändert hat. Die klassische Ferienhotellerie, die geht sehr stark Richtung kürzere und also kürzere Buchungsperioden, 2, 3, 4 Tage anstatt wie sonst klassisch 7 Tage, Samstag bis Samstag. Und aus diesen kürzeren Buchungsperioden sind die Herausforderungen dann stark in die Buchungssysteme und in Marketing oder Online-Marketing, nämlich dann dennoch die Auslastung bereitzustellen. Denn wir wissen ja, nur Hotels, die ausgelastet sind, sind entsprechend dann auch profitabel, weil ich kann ein Zimmer nur einmal verkaufen, wenn die Nacht vorbei ist dann und das Zimmer nicht gebucht war, dann ist es nicht gebucht. Da gibt es zwar ganz kreative Ansätze, auch in Österreich zu diesem Thema, aber am Ende des Tages läuft es schon darauf hinaus. Und ja, natürlich sehen wir in der Gastronomie die enorm gestiegenen Preise, die enorm gestiegenen Verkaufspreise und ein rückläufiges Konsumverhalten einerseits. Andererseits haben wir im wirtschaftlichen Umfeld nahe an die Gastronomie, zum Beispiel Weinhandel, sehen wir sehr stark rückläufige Absatzmengen grundsätzlich mal, was sich auf ein anderes Konsumverhalten abseits der Gastronomie dann rückführen lässt, weil einfach auch weniger Alkohol konsumiert wird als Beispiel. Also da gibt es verschiedene Trends, die wir da beobachten und die wir sehen, die sehr stark auf die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse Einfluss haben.
Das heißt, am Ende des Tages kann man sich als Gastronom oder Hotelier natürlich immer viel vornehmen. Man kann planen, damit fängt es überhaupt erstmal an, dass man überhaupt sich ein Budget macht und sich damit heißt Gedanken machen, wie das Ergebnis 2026 ausschauen kann. Das ist ja schon mal eine ganz große Hürde für viele, zu sagen, wie komme ich denn da überhaupt auf valide Zahlen und dann womöglich noch auf ein, sage ich mal, entsprechend gutes Ergebnis. Man will ja auch was verdienen, aber all diese Planung beginnt schon mal mit dem nächsten Schritt, mit dem nächsten Monat, übernächsten Monat. Und wie macht ihr das bezüglich dieser Planung? Welche Form der Unterstützung oder welche Tipps hast du für ein Unternehmen in der, sag ich mal, mittleren Gastronomie, wie sie sich an die Planung heranwagen sollten?
Also es gibt ja da Henne und Ei rund um das Thema Planung. Die eine Variante ist zu sagen, so, jetzt mache ich mir mal ein Ziel und versuche und messe man danach, wo ich liege am Weg zum Ziel. Oder die zweite Variante ist, und das ist der Weg, den wir gehen in der Regel, ist, wir machen transparent die Ergebnisse. Also wir verstehen, warum sind die Ergebnisse, wie sie sind und leiten von dort weg dann smarte Ziele ab. Das heißt, eine Analyse der Finanzergebnisse, eine Analyse der Absatzzahlen nach gewissen Parametern, die die beeinflussen könnten. Das sind zum Beispiel Wochentage, Uhrzeiten, Ferien, Wetter vielleicht und andere Parameter. Und von dort weg versuchen wir für eine mittelfristige Zukunft Ziele zu definieren, nach denen wir arbeiten. Und diese Ziele, was wurde erreicht, was habe ich mir vorgenommen, und zu analysieren, warum hat das nicht funktioniert, das ist denn eigentlich der Kern von Controlling, nämlich genau in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess die operativen Themen anzupassen und so dann hoffentlich die Ziele zu erreichen.
Hm. Und jetzt sage mir auf die Frage, ja, jetzt haben wir ja hier geänderte Steuersätze und sieh da, es ist mehr Geld in der Kasse. Und das ist dann so, wo ich sage, Vorsicht, also erstens mal ist das auf Speisen nur, ne, nicht auf Getränke. Und das Zweite ist dann, dass wir eben auch den Mindestlohn haben, der quasi dieser Entwicklung total entgegenläuft und mit der Dienstplanung quasi dieser Steuervorteil auch schon total schnell wieder sich eliminieren kann. Das findet dann im Budget auch Niederschlag? Berücksichtigt ihr solche Entwicklungen?
Ja, natürlich, das müssen wir berücksichtigen, weil am Ende des Tages plane ich ja im Controlling immer mit Nettopreisen. Und
das heißt, es muss für dich funktionieren, egal ob mit 7 oder 19%, weil als Unternehmer rechnet man immer netto.
Genau, genau, weil ich rechne hier, wenn ich jetzt mal abseits von einer Liquiditätsplanung mich bewege, in einer betriebswirtschaftlichen Erfolgsplanung, dann rechnen wir immer netto. Und das Spannende, was hier passiert, ist aber ja folgender Effekt durch die hoffentlich eintretende Mehrwertsteuerreduktion, ist ja, dass sich das Netto erhöhen wird höchstwahrscheinlich, weil die meisten Gastronomen, zumindest die, mit denen wir in Kontakt sind, die sprechen nicht davon, dass sie die Bruttopreisveränderung nun an den Endkunden weitergeben werden, sondern dass sie großteils der Bruttopreisveränderung dann als Netto auf der Karte sich niederschlagen wird. Und wie gesagt, das Spannende ist ja, dass sich hier etwas verändert und dass faktisch die Verkaufspreise an die Kunden entsprechend höher sein werden. Nämlich auf der Nettoseite brutto wird sich da nichts verändern in der Sicht eines Gastes, aber auf der Nettoseite sehr wohl. Und das ist ein Phänomen, das hatten wir schon mal, nämlich während Corona. Und da ist genau, während Corona ist genau das eingetreten, dass nämlich plötzlich Brutto und Netto sich sehr stark verschoben haben. Und als nächstes, was danach passiert ist, ist, dass wir querbeet in Österreich wie in Deutschland mit einer enormen Inflation zu tun hatten, wenn es um die Wareneinsätze gegangen ist, als Beispiel. Und die Personalkosten gestiegen sind, auch ohne eine Mindestlohnerhöhung, sondern einfach nur die realen Personalkosten gestiegen sind pro Stunde. Und diese Effekte, die sind natürlich, die sind sehr spannend. Die sind auch gar nicht so leicht vorherzusagen, wie sich die dann auf das Betriebsergebnis auswirken werden, weil du hast das vorhin schon erwähnt, ja, es geht nur um die Speisen. Aber es geht ja nicht nur um Speisen, sondern es geht auch nur um die Inhouse-Speisen und gar nicht um die To-Go-Speisen. Und da gibt's verschiedenste Effekte, die da reinspielen. Und da lohnt es sich jedenfalls, mit einem besonders spitzen Stift das zu kalkulieren, damit ich vorher weiß, welche Ergebnisse ich machen soll.
Und auch machen muss. Das heißt, wenn du jetzt hergehst und sagst, ich würde jetzt als Gastronom zu dir kommen und ich habe es jetzt nicht so wahnsinnig mit den Zahlen, welche Kennzahl wäre diejenige, wo du sagst, Erich, achte hier da ganz besonders drauf?
Ich denke, die in der Gastronomie, und das sehen wir jeden Tag mit unseren Kunden, gibt es einige wenige Stellhebel, an denen wir drehen können. Das sind natürlich ausgehend von unserem Produktangebot an unseren Gast, die Preise der einzelnen Gerichte, Artikel, Getränke und so weiter, die wir unseren Kunden, unsere Produkte unserem Kunden dann anbieten. Also das Preisthema ist ein ganz ein wichtiges, und das ist mit Abstand der größte Hebel. Dieses Preisthema verändert sich jetzt eben durch diesen Brutto-Netto-Shift. Und wir sehen drei weitere Hebel, beziehungsweise zwei ganz wesentliche, an denen man arbeiten kann. Das ist natürlich Personaleinsatz und Wareneinsatz im Verhältnis zum Umsatz. Und das sind die großen Hebel, mit denen wir arbeiten können und auch tun. Wichtig ist hier aber zu verstehen, auch diese Kennzahlen, diese Ratios, die verändern sich durch diesen Brutto-Netto-Shift auf der Verkaufspreisseite ganz von selbst. Da haben wir noch gar keine Veränderungen auf der Kostenseite, sondern nur durch eine Mehrwertsteuerreduktion gelten die alten Richtwerte nicht mehr. Die verändern sich und verschieben sich, und diese Kennzahlen, die führen dann zu dem Schluss, ah ja, okay, meine Wareneinsatzquote oder meine Personaleinsatzquote, die verändert sich positiv einfach nur, weil die Steuer plötzlich wegfällt. Nämlich, weil wir die Preise ja faktisch erhöhen werden. Und das ist ein Thema, da muss man besonders vorsichtig drauf schauen, weil wir lügen uns vielleicht damit in die Tasche, denn es gibt keine reale Mehrleistung. Einerseits und andererseits muss ich davor warnen, denn so wie du richtig gesagt hast, wir haben eine Mindestlohnbewegung, die ebenfalls in Kraft treten wird in Deutschland. Und wir haben auch gesehen während der Corona-Zeit, dass die Lieferanten für die auf der Rohstoffseite, die sind ja auch nicht gerade untätig, und auch die verstehen, dass plötzlich beim Gastronomen auch vielleicht mehr Cash zur Verfügung ist, und die werden mit den Preisen sich entsprechend adaptieren. Also ich bin da sehr, sehr zurückhaltend dorthin gehend, dass das jetzt das Allheilmittel ist für die Gastronomie, sondern vielmehr möchte da zur echten Vorsicht warnen, denn gerade in Corona haben wir das gesehen, was passiert ist.
Das heißt, du warnst davor, dass die Zulieferindustrie, die ja auch übrigens unter Mindestlohn, sag ich mal, der Thematik oder damit zu tun hat, die sich da auch nicht entziehen kann, das was weiß ich, im Bereich Logistik und so weiter, Getränkefachgroßhandel und so weiter, wenn da der Mindestlohn von unten drückt, drückt das ja durch alle Gehaltsstufen durch, auch die, die darüber liegen, wollen den Abstand gewahrt wissen. Das heißt, ein Stück weit verstehe ich dann ja auch, dass die Zulieferindustrie hier sagt, wir müssen auch mehr zulangen. Gleichzeitig vermutet man aber auch beim Gastronom mehr Luft, und die Preissteigerungen, gerade im Bereich Lebensmittel der vergangenen 12 Monate, die hatten sie ja an sich schon in sich. Also wenn ich jetzt mal die allgemeine Preissteigerung der Preissteigerung bei den Lebensmitteln gegenüberstelle, dann ist das ja vielleicht vielen gar nicht so bewusst, wenn sie nicht tagtäglich irgendwie einkaufen gehen, was sich da bei der Butter und beim Mehl und so weiter getan hat, wie welche Preissteigerungen da inzwischen stattgefunden haben.
Naja, die traurige Wahrheit dahinter liegt, also wenn ich einkaufen gehe für meine Familie, dann merke ich, ich bekomme für 100 Euro einfach deutlich weniger in meinen Einkaufswagen. Und das ist so dieser schnelle Blick, wie viel geht denn da jetzt rein, für welchen Betrag? Der ist leider sehr hart. Und die Realität ist so, dass wir deutlich weniger für unsere Liquidität bekommen als noch vor 2-3 Jahren.
Ja. Das heißt, jetzt als ersten Tipp, den wir jetzt für Unternehmer mitgeben können, ist, schaut euch eure BWAs der vergangenen, 6 bis 12 Monate mal an, um die mal überhaupt zu verstehen, wie funktioniert das eigene Unternehmen? Wie sind die Verhältniszahlen denn so in den vergangenen Monaten gewesen? Also damit man mal so einen Benchmark, so eine Orientierung hat. Denn du hast es vorhin angesprochen, durch Corona ist ja wahnsinnig viel durcheinander gewirbelt worden. Ich meine, nicht umsonst, wir hatten ja mit der Treugast einen Betriebsvergleich. Den einen hat man noch in 2018, 19 und dann hat es aufgehört, weil durch die Verwerfungen bei Corona Betriebsvergleiche ad absurdum geführt wurde. Da kam nichts Gescheites mehr bei rum. Und jetzt gibt es den neuen wieder mit den Zahlen mit 24, 25, also 24 ist Budget 25 draußen. Das sind jetzt die ersten Zahlen, der erste Betriebsvergleich, den es an der Stelle im Markt wieder gibt. Vorher hat es keinen Sinn gemacht, aber diese gleichen Verwerfungen, von denen hast du auch gerade gesprochen, haben dazu geführt, dass eben diese die Abhängigkeiten oder Rationalitäten, die Verhältnismäßigkeiten einfach nicht mehr gegeben waren. Und das ist genau das, von dem du jetzt warnst, dass das jetzt wieder stattfinden wird. Ich kann mich nicht zurücklehnen und darf mich nicht zurücklehnen und sagen, ach, mein Personaleinsatz hat sich entspannt, das ist alles nicht mehr so, sondern ich müsste eigentlich neu rechnen unter den neuen Gegebenheiten.
Genau, vollkommen richtig. Du musst neu rechnen unter den neuen Gegebenheiten, idealerweise heute. Also heute ist der 1. Dezember. Wenn wir von einem Inkrafttreten im Januar ausgehen, dann muss ich im Dezember wissen, wie diese neuen Gegebenheiten aussehen werden. Also dieses Thema hinterher, sich das anzuschauen, davor kann ich nur warnen, denn die Lieferanten werden die Preise verändern. Und das ist ein täglicher Kampf am Ende. Und ich muss verstehen, wie sich meine Ergebnissituation verändert, beziehungsweise wie sie denn sein sollte. Und dieses Sein sollte, diese Zieldefinition, dann nennen wir im Controlling, das nennen wir in der Regel ein Budget. Und das ist genau das Stichwort, nämlich, das ist dann der zweite Schritt, wenn ich verstehe, wo ich heute bin, wenn ich verstehe, was sich dann nächstes Monat, nächstes Jahr verändern wird, dann drücke ich das in Form eines Budgets oder eines Planes für nächstes Jahr in Zahlen aus, gegen den ich laufend messen kann. Und wenn ich messen kann und ich verstehe die Abweichungen, warum die Sachen anders sind, dann kann ich darauf reagieren. Und zwar rechtzeitig vorausschauend und nicht hinterher, wenn nämlich dann die Verkaufspreise auf der Lieferantenseite sich entsprechend verändert haben.
Okay, dann kommen wir quasi zu Tipp 2. Das geht, ich gehe also her, nehme meine Rezeptur von heute und kalkuliere mal wenigstens auf diese, was weiß ich, Top 10 Produkte, die ich als meistverkaufte aus meinem Kassensystem rausbekomme, Top 10 oder Top 20. Und ich gehe her und nehme den Deckungsbeitrag dieser Produkte her und selbst wenn ich es nur überschlagsmäßig mache, aber damit ich ungefähr weiß, mit welchem Produkt verdiene ich denn eigentlich Geld. Also sollte natürlich bei den Produkten, die ohnehin oft gekauft werden, sollte das möglichst hoch sein. Das sollten nicht die, sage ich mal, Deckungsbeitrag schwächsten Produkte auf meiner Karte sein.
Und genau, also das... Bitte, entschuldige.
Und dann wäre quasi das Zweite, dass ich jetzt hergehe, um mich fürs nächste Jahr zu rüsten, wäre eine Art Liste, die ich aufstelle mit den fixen und den variablen Kosten. Weil bei den fixen, auf gut Deutsch, kann ich eh nichts ändern. Die sind ja quasi zementiert und müssen erfüllt werden. Und dann gibt es eben die variablen Kosten, wo ich als Unternehmer überhaupt nur eine Chance habe, vielleicht das eine oder andere Stellrädchen zu drehen.
Die Vorgangsweise, die du beschreibst, die ist schon eine sehr gute, nämlich das Verständnis, mit welchem Produkt verdiene ich denn wie viel? Also das ist ja eine Deckungsbeitragskalkulation. Da gehen wir her und versuchen, oder wir nehmen die Verkaufspreise der Produkte netto, immer netto. Wir ziehen davon ab, die Wareneinsätze in den Rezepturen. Und zwar möglichst genau, wenn möglich systembasiert oder sonst kalkuliert. Also auch in einem 80-20-Modus ist das genauso möglich. Ziehe die Rohstoffkosten ab und dann wird es tricky, weil ich dann die variablen Personalkosten hiervon noch abziehen muss. Also wie lange dauert es, ein Schnitzel zuzubereiten? Nehmen wir mal dieses Beispiel. Und diese Personalkosten, es ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern das ist der Dreh- und Angelpunkt für einen positiven Deckungsbeitrag eines Produktes. Und auch dort, das mag schon so sein, dass man sagt, ja, aber woher weiß ich denn, wie lange es jetzt dauert, das Schnitzel zuzubereiten und wie viele Hände brauche ich und so weiter und so weiter. All diese Fragestellungen, ja, das stimmt, aber in dem Moment, wenn ich mich beginne, damit auseinanderzusetzen, dann beginne ich auch als Unternehmer, den Prozess schon zu optimieren. Und natürlich beginne ich, Produkte auszulisten, die zu viel Aufwand bedeuten und zu wenig Ertrag haben. Und diese Denkart und das Einfließen dieser betriebswirtschaftlichen Sicht, die ist der Schlüssel für den betriebswirtschaftlichen Erfolg. Und ich komme nochmal zurück zu dem Steuerthema. Ja, die Mehrwertsteuerreduzierung, die wird kurzfristig helfen. Aber wenn ich meine Zahlen nicht im Blickfeld habe, wenn ich meine Zahlen nicht auf der Produktseite auch verstehe und unter Kontrolle habe, dann wird das ein kurzfristiger Hilfeeffekt sein, der dann verpuffen wird. Nämlich, so wie wir schon gesehen haben, während Corona.
Ja, jetzt gehen natürlich manche her und überlegen, wie kann man damit umgehen. Und die Politik hat ja diese Diskussion forciert gehabt im Sinne von, das soll an die Gäste weitergegeben werden. Ich sehe das eher so, dass notwendige Preissteigerungen dadurch eher nach hinten verschoben werden, als dass man jetzt hergeht. Es gibt ja, sagen wir mal, grundsätzlich drei Strategien, wie ich mit diesem Benefit umgehe. Dann gibt es also welche, die glauben, jetzt mit der Marge oder mit dem Preis nach unten gehen zu können, um dann über die Quantität es zu holen. Das ist meiner Meinung nach, also so schätze ich das ein, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, der wahrscheinlich unwahrscheinlichste Weg, denn gerade wie ich eingangs gesagt habe, das erste Quartal ist ohnehin oft nicht das mit den stärksten Frequenzzahlen, was die Gäste angeht. Konsumverzicht nach den Feiertagen und so weiter, Stichwort, dass wir sich dann vielleicht erst nach dem oder zum Karneval hin in manchen Regionen wieder erholen, auch nicht überall. Also keine wirklich gute Idee. Dann ist das zweite Thema eben zu sagen, die Preise halten, Marge verbessern. Da kommt jetzt das ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Natürlich brauche ich dann ein gutes Bewusstsein, womit verdiene ich denn eigentlich mein Geld? Und um das dann auch nachzuschärfen, vielleicht um mit den Januar- und Februarzahlen in der BWA und der Planung, dem Budget und dem, was man aus dem dann vergangenen Jahr 2025 her kennt und weiß, abwägen, hat man gute oder weniger gute Entscheidungen getroffen und auf die Art und Weise versuchen, über die Runden zu kommen, eine etwas pauschalere Betrachtung. Oder ich gehe wirklich, so wie das, was ihr macht, nämlich auf jedes einzelne Produkt abzustellen und ganz individuell dann die Anpassungen vorzunehmen.
Diese individuellen Anpassungen, die du da erwähnst, Erich, können natürlich verschiedene Auswirkungen haben. Ja. Also wenn ich das verstehe, Deckungsbeiträge auf der Produktsicht, da bin ich in der Lage, ganz gezieltes Upselling zu machen, als Beispiel. Oder ich bin in der Lage, meine Speisekarte dorthin gehend zu optimieren, dass ich Produkte mit einem schlechteren Deckungsbeitrag nicht mehr aktiv anbiete, die ich zwar mitfühlen muss, weil sie notwendig sind, also ich werde in Österreich immer auf der Speisekarte auf eine Skihütte einen Kaiserschmarrn finden, das ist vollkommen unumgänglich, aber der handgerührte Kaiserschmarrn, der ist einfach zu teuer. So, und dann habe ich als Gastronom verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann mich entsprechend im systemgastronomischen Umfeld bewegen und dann in Form von Backmischungen arbeiten oder eben die Preishebel darauf irgendwie ansetzen. Aber was ich sicher nicht kann auf der Skihütte, ist den Kaiserschmarrn streichen. Das ist einmal eine klare Sache. Genauso wenig wie das Wiener Schnitzel. Ja? Also das geht natürlich nicht.
Wir reden aber von Kalbfleisch. Ne? Als Österreicher reden wir jetzt hier von Kalbfleisch.
Ausschließlich. Wir reden von einem Wiener Schnitzel, nicht Wiener Art. Das ist einfach wichtig zu verstehen, wie gehe ich damit um und das Wissen über die Kosten und Erlöse auf Produktebene, das einfließen zu lassen in mein tägliches Geschäft, das ist der Schlüssel zum Erfolg, unserer Meinung nach.
Jetzt hast du vorhin gesagt, gerade ich bleibe bei deinem Schnitzelbeispiel von vorhin, Christian, du sagst, das dauert so und so lang. Das heißt, ich habe Produkte, die haben einen sehr hohen Aufwand an Zeit, an Produktionsrüstzeit, Vorbereitungszeit, Mise en place. Ja. Es gibt Produkte, die gehen recht schnell von der Hand. Du bewertest das jetzt aber nicht, weil da fängt es ja an, irgendwann irre kompliziert zu werden. Ich kann mir ja nicht neben den Stoppo hinstellen und der eine Koch häckselt oder hackt schneller als der andere. Ich muss das ja irgendwie pauschal betrachten. Wie gehst du da her? Sagst du dann einfach, es gibt drei Klassen, was weiß ich, leicht, mittel oder hochaufwendig und damit 15 Minuten oder wie machst du das?
Also die Betriebe sind natürlich alle unterschiedlich. Also ein One-Fits-All ist da sehr schwierig. Wir gehen da auf das Geschäftsmodell unserer Kunden ganz konkret ein und definieren funktionable Schlüssel, mit denen genau diese Kosten umgelegt werden können. Und nein, ich muss dir widersprechen, ja, wir sind schon mit der Stoppuhr daneben gestanden. Warum? Weil es einfach das Wissen überhaupt nicht vorhanden war, wie lange es jetzt dauert, etwas zuzubereiten. Und das Beschäftigen mit diesen quantitativen Zahlen, das ist extrem wichtig, das Verständnis, das man daraus gewinnt. Und natürlich ist es am schönsten, wenn ich in einem klassischen Produktionsunternehmen tätig bin, wo wir meine Betriebsdaten erfassen und jeden Handgriff die Sekunden zählen. Ist ja wunderbar. Aber Gastronomie, das wissen wir beide, die ist nicht so. Das funktioniert nicht so. Und da muss man schon mit einem guten Realismus an die Themen rangehen, damit man dort auch zu plausiblen Ergebnissen kommt, ohne dass der Aufwand überbordend ist.
Zu realistischen Ergebnissen, zu guten Zahlen, da will ich noch ergänzen an der Stelle. Mindestlohn ist das eine, das gilt ja für alle Bereiche, egal wo derjenige arbeitet. Die Steuerreduktion, hat mir ja vorhin schon gesagt, je nachdem, wie hoch der Anteil der Speisen in der Gastronomie ist, dann kann das vielleicht am Ende sogar nur 3 bis 4 Prozentpunkte auf das Gesamtergebnis ausmachen. Das heißt, isoliert für den Speisen im Haus, ja, natürlich von 19 auf 7, aber jetzt aufs Gesamtergebnis gesehen plötzlich verwässert das natürlich durch die Bereiche, die eben nicht betroffen sind von der Steuerreduzierung. Das heißt, am Ende reden wir von 3 bis 4 Prozent vielleicht. Unter Umständen, das muss man jetzt in Einzelnen natürlich kalkulieren. Der Mindestlohn aber ist ganz klar plus 8% in diesem Jahr und nochmal 5% mehr im nächsten Jahr. Das heißt, hier reden wir über 2 Jahre von 13%, die der steigt. Das ist ein gewaltiger Impact, der, sage ich mal, diesen Vorteil bei den Speisen sehr schnell weitestgehend auffressen kann. Also wenn ich es jetzt zusammenfasse, unser Gespräch gerade, dann ist es auf der einen Seite jetzt, hier und heute so schnell wie möglich Klarheit zu gewinnen über die aktuelle Situation des Unternehmens. Nicht erst im Dezember 26, wenn das Jahr dann um ist, sondern jetzt sofort und kurzfristig Monat für Monat drauf gucken, ob die getroffenen Entscheidungen in die richtige Richtung gehen, ob das gute Entscheidungen waren. Wäre jetzt so mein erster Tipp. Was würdest du noch ergänzen?
Das sehe ich ganz, ganz klar, genauso wie du. Möglichst kurzfristig an den Zahlen dran sein, nicht wochenweise hinterher, sondern möglichst knapp an Veränderungen und genau, also an Maßnahmen, die man setzt oder auch exogenen Veränderungen und genau diese Dinge zu verstehen. Um zu verstehen, wie verändern sich meine Einkaufspreise, wie verändern sich meine Lohnkosten im Verhältnis zum Umsatz, damit ich reagieren kann. Weil, so wie du richtig sagst, Ende 2026, da wird dieses Pferd schon beim Ziel durch sein. Da wird schon das Thema dann eigentlich aufgegessen sein.
Ja, dem ist vielleicht, wenn überhaupt, noch die Liquidität hinzuzufügen. Also wenn man die im Blick hat, finde ich es so, für mich, wenn ich gefragt werde, ein neuralgischer Punkt ist immer Ostern, der Ostermontag 2026. Wie hoch ist der Kontostand, bevor die Sommersaison so richtig losgeht?
Ja, die Liquidität ist ja wie, ich sage immer ganz gerne, es ist wie der Puls des Unternehmens. Da muss ich meinen Finger drauf haben, um zu verstehen, ob das stark genug ist und wie das entsprechend wächst. Na klar, kann und sollte ich auch die Liquidität planen in solchen Zeiten, damit ich verstehe, wie sich diese verändert in der Zukunft. Wann habe ich möglicherweise Engpässe? Macht es Sinn, mit einem Finanzierungsinstitut zu sprechen oder auch die Forderungen bzw. in dem Fall Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zu strecken. Also all diese Aktivitäten, die kann man durchaus setzen, aber auch dort muss ich verstehen, wie wird sich meine Liquidität entwickeln? Weil, und das ist eine der härtesten Erfahrungen am Ende, wenn die Liquidität aus ist und ich das vorher nicht weiß und nicht vorher Aktivitäten setzen kann, dann wird es sehr, sehr hart.
Wie sagt man? Am Ende vom Geld kommt Musi.
Genau.
Also Christian, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für die klaren Worte, die Zusammenfassung. Wenn immer, wo jemand sich Unterstützung braucht. Natürlich gibt es Unterstützung am Markt, die man sich holen kann. Immer noch besser, als sich gar nicht damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Also die DEHOGA hat da Angebote. Wir haben mit ETL Atoga Consulting da auch, glaube ich, zur richtigen Zeit aufs richtige Pferd gesetzt, weil das Zahlenthema oder die Zahlenthematik ist einfach allgegenwärtig und mal ebenso von der Straße. Ich finde Controller nur sehr schwer. Ich weiß nicht, wie ist da dein Blick auf den Arbeitsmarkt? Controller zu finden, ein einfaches Thema?
Ganz und gar nicht. Oder andersrum, zu finden ist gar nicht so schwer, aber zu halten ist die echte Hürde, weil Controller sind, haben schon einen gewissen kreativen Ansatz. Die wollen nicht nur die Erbsen zählen, sondern auch vorhersagen. Da muss man ein bisschen flexibel sein, wie man damit umgeht. Und im Controlling ist es oft so, dass um hier eine vernünftige Struktur aufzubauen, da brauche ich nicht nur eine Person, einen Kopf, sondern verschiedene Skill-Profile. So ähnlich wie in Restaurants, da habe ich auch verschiedene Rollen in der Küche, genauso wie hinterm Tresen möglicherweise. Und diese verschiedenen Rollen, die sollte man, die kann man nicht nur mit einer Person füllen, sondern da gibt es Spezialisten für die verschiedenen Themen. Und deswegen macht es das dann schwierig, für kleine und mittelgroße Unternehmen Controller zu finden, aber vor allem zu halten.
Das heißt, die wirtschaftliche Zahlenküche hat genauso ihre Positionen wie die echte in Küche im Restaurant oder im Hotel. Okay, Christian, das war nochmal ein guter Tipp und Hinweis zum Schluss. Also wer sich diesbezüglich dahinter klemmen will, viel Erfolg. Wir stehen für Fragen und Antworten gerne zur Verfügung oder für Erfahrungen, was auch immer. Wer sich unter die Arme greifen möchte, stehen wir genauso gern zur Verfügung und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt ETL Atoga informiert. Viel Spaß und gute Umsätze.
Das war ETL Atoga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.